Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt Marias Welands Bitterfotze, gelesen von Tanja Fornaro. In Schweden wurde das Buch unmittelbar zum Bestseller und Skandal. Svelands autobiografisch eingefärbter Roman ruft nach einer neuerlichen Emanzipierung der Frau, die, wie sie sagt, nach September 11 erneut von konservativen Werten überrollt wurde. Auf die Frage, was eine Bitterfotze sei, sagte sie in einem Interview in der Welt, eine wütende Frau. Sie ist das Gegenteil einer weiblichen Märtyrerin. Sie leidet nicht still vor sich hin oder schluckt ihren Ärger herunter. Und wütend ist also auch die Hauptprotagonistin Sarah. Sie entflieht dem dunklen Januar und ihrer Winterdepression und reist für eine Woche alleine nach Teneriffa. Sie ist Mutter eines zweijährigen Jungen und enttäuscht vom Kinderkriegen, von ihrem Mann, der sie gleich nach der Geburt ein paar Wochen alleine ließ, von der Gesellschaft, in der immer noch die Männer dominieren. Auf Teneriffa hat sie Zeit, über alles nachzudenken und zu beobachten. Warum Frauen bitterfotzig werden, an welchen Punkten die Ungleichbehandlung offensichtlich wird und wie hoffnungslos alles ist, wenn bereits in der Zweierbeziehung so vieles falsch läuft.
Lust am Fliegen. An einem scheußlichen Januarmorgen sitze ich im Flugzeug nach Teneriffa. Ich bin unendlich müde, hässlich und wütend. Nein, nicht wütend, sauer. Ich bin schrecklich sauer. Auf alles, am meisten auf mich, und das macht mich eiskalt. Ich bin schon viel zu lange sauer. Eine graue Zementmasse macht mich hart. Ich will zu viel Wein trinken und alles Hässliche vergessen, wie solche Januarmorgen. Ich habe den Januar schon immer gehasst. Ich sitze im Flieger, lese Angst vorm Fliegen und versuche, bessere Laune zu bekommen, vielleicht sogar ein Weilchen richtig glücklich zu sein. Ich bin erst 30 und schon so verbittert. Ich bin richtig bitterfotzig. Das war nie so geplant. Ich habe wie alle anderen von der Liebe geträumt. Aber ein Verdacht, der vielleicht eine Einsicht ist, hat sich allmählich in mir ausgebreitet und macht tiefe, eitrige Wunden. Wie sollen wir jemals zu einer gleichberechtigten Gesellschaft kommen, wenn es uns nicht einmal gelingt, mit demjenigen gleichberechtigt zu leben, den wir lieben? Ich bin 30, genau wie Isadora in Angst vorm Fliegen, allerdings unendlich viel müder und langweiliger. Die Familienhölle hat mir jegliche Energie genommen. Ich bin voller emotionaler Schmutzflecke. Ich könnte sie sein. Ich könnte du sein, Isadora, wenn ich etwas fühlen würde. Aber ich bin völlig emotionslos. Und ich habe nicht einmal Angst vorm Fliegen. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, weiterzuleben und nicht bitter zu sein, wo es doch so viele Gründe dafür gibt. Wenn ich nur an all die Frauen mit verkniffenen Mündern und müden Augen denke, die einen vor dem Kühlregal anschnauzen, weil man im Weg steht, die den Impuls auslösen, zurückzuschnauzen, blöde Kuh, und die einem für den Rest des Tages die Laune verderben. Vor ein paar Tagen wurde mir plötzlich bewusst, dass ich in 20 Jahren vermutlich ganz genauso sein werde. Meine Verwandlung zur Bitterfotze ist auf dem besten Weg. Sie scheint unausweichlich, leben wir doch in einer Gesellschaft, in der Mädchen und Frauen diskriminiert, vergewaltigt, misshandelt und beleidigt werden. Aber jedes Mal, wenn ich so eine griesgrämige ältere Frau sehe, versuche ich zu denken, tief in ihr drin gibt es ein fröhliches kleines Mädchen, das einmal grenzenlose, große Träume hatte. Ich sitze im Flugzeug und lese mein Buch über Isadora. Sie ist unterwegs zu einer Psychoanalytikerkonferenz in Wien, zusammen mit 117 Psychoanalytikern und ihrem Psychoanalytikermann Bennett. In meinem Flugzeug sind keine 117 Psychoanalytiker, nur ich und etwa 60 januarbleiche arme Teufel, die alle mehr oder weniger unglücklich aussehen. Auch bin ich nicht unterwegs zu einer traumhaften Begegnung oder einem wunderbaren Spontanfick mit einem ebenso wunderbaren unbekannten Mann. Mich erwartet ein Apartment-Hotel aus den 80er Jahren, das vermutlich von Rentnern, ein paar Familien mit kleinen Kindern und mir bewohnt wird. Aber in den 70er Jahren, als Erika Jong Angst vorm Fliegen schrieb, war sowieso alles viel spannender. Und teilweise ist das der Grund, warum ich so bitterfotzig bin. Isadora konnte herumvögeln, Therapien machen, kiffen, links sein und sie war Teil einer großen, prächtigen Frauenbewegung. Ich hingegen wuchs heran in den antifeministischen, ängstlichen 80er Jahren, in denen alles dunkelblau war, sogar die Wimperntusche. Erika Jong prägte den Begriff des Spontanfix, die reine Begegnung ohne Schuldgefühle, purer Sex, frei von Reue und Geschichte, frei von jeglichen Machtkämpfen. Aber das war damals, in den fröhlichen 70er Jahren. 30 Jahre später, in einer ganz anderen Welt, präge ich den Begriff bitterfotzig. Schwer belastet durch alle Ungerechtigkeiten der Geschichte und vom Geschlechterkampf. In dieser Gesellschaft wirst du so, wenn du eine Frau bist. Während Isadora den Spontanfick und das Partykiffen predigte, hielt man meiner Generation Vorlesungen über AIDS und sexuellen Missbrauch. Als wir etwas erwachsener waren und eine Therapie anfangen wollten, gab es unendlich lange Wartelisten, weil Schwäche nicht zum Fortschrittsglauben der freien Ökonomie passt. Und als wir endlich bereit waren zu arbeiten, befand sich Schweden in einem tiefen Konjunkturtal. Die Zahl der Arbeitslosen war so hoch, dass einem der Spaß verging. Und eines Tages ist es Januar. Ich sitze in einem Flugzeug und lese in meinem Buch über Isadoras Spontanfick und über Bennett und Adrian, ihren Mann und ihren Liebhaber. Ich sitze in einem Flugzeug nach Teneriffa und nicht nach Wien zu einem Spontanfick bei einer Psychoanalytikerkonferenz. Neben mir sitzt ein jüngeres Paar und als ich mein Buch heraushole, höre ich, dass sie schnieft. Sie hat sich dem kleinen Fenster zugewandt, die Schultern beben. Ihr Mann, ein Typ im Anzug und mit kurzen, ordentlich geschnittenen Haaren, sieht, dass ich es sehe. Er zeigt auf mein Buch und verdreht die Augen. »Du musst entschuldigen, aber meine Freundin hat Flugangst. Sie sollte vielleicht dein Buch lesen«, sagt er und versucht ein kleines Lachen. Es bleibt ihm im Hals stecken und klingt nur gemein. »Ich begreife überhaupt nicht, wovor du Angst hast. Du weißt doch, dass Autofahren gefährlicher ist als Fliegen.« Er schaut mich an, um Bestätigung zu bekommen, aber ich schaue nur in mein Buch. Sie dreht sich zu ihm und schnieft an seine Schulter. »Ja, ich weiß, ich bin unglaublich blöd, aber ich kann nichts dafür.« Die Stewardess kommt zu uns, eine ältere Frau mit einem großen, mütterlichen Busen. Sie beugt sich vor und spricht mit ihrem sorgfältig geschminkten rosa Mund. Eine beruhigende Stewardessenstimme und freundliche Augen begegnen dem Blick des Flugangstmädchens. »Möchtest du mit nach vorne kommen und schauen, wie es im Cockpit aussieht?«, fragt die Stewardess. »Sie riecht nach Tantenparfum und ich mag sie.« »Das Flugangstmädchen auch, glaube ich. Sie ist froh, dass jemand versucht, sie zu trösten, anstatt sie zu verhöhnen.« »Nein, danke, ich glaube lieber nicht. Es geht meistens vorbei, wenn wir in der Luft sind. Beim Starten und Landen ist es am schlimmsten.« »Ja, das geht den meisten so«, antwortet die Stewardess. »Soll ich dir einen Whisky bringen?« »Ja, gerne, vielen Dank«, sagt das Flugangstmädchen und sieht ihre gute Fee dankbar an. Der Freund schweigt und findet das Ganze wahrscheinlich nur peinlich. Ein Spektakel. Wir fliegen, in großer Höhe. Es dröhnt in den Ohren und ich bin froh, dass wir jetzt fliegen. Die Stewardessen Stimme im Lautsprecher ist sanft. Sie heißt uns willkommen und wünscht uns einen angenehmen Flug. Und ausgerechnet heute hat sie auch noch fantastische Sonderangebote für uns alle. Ein Parfum für nur 100 Kronen aus dem berühmten Hause Gucci oder warum nicht 3 Mascaras für lange, schöne Wimpern. Und alles zu einem besonders günstigen Preis. Ich weiß nicht, seit wann die armen Stewardessen auch noch als Verkäuferinnen arbeiten müssen. Aber das Flugangstmädchen kauft die Wimperntusche und ihr Typ schmollt weiter still vor sich hin, anstatt sie zu trösten. Kleine Frühstückstabletts werden verteilt. Ich esse und spüre, wie mit dem süßen Joghurt, dem warmen Käsebrötchen und dem schwarzen Kaffee die Müdigkeit verschwindet. Vielleicht beruhigt das Frühstück oder der Whisky auch das Flugangstmädchen, denn jetzt weint sie nicht mehr und will reden. »Hast du nie Angst vorm Fliegen?«, fragt sie. »Nein, aber ich habe Angst vor einer Menge anderer Sachen«, sage ich. Ich will nicht, dass sie sich noch blöder vorkommt. Außerdem ist es die reine Wahrheit. Ich habe vor allem Möglichen eine Riesenangst. Abends allein von der U-Bahn nach Hause zu laufen, vor dem Auto fahren, Fahrrad fahren, nicht geliebt zu werden. Sie fragt mich, ob ich allein reise, und als ich ja sage, schaut sie mich mit großen Augen an. »Mein Gott, bist du mutig, das würde ich mich nie trauen.« Es freut mich, dass es einen Menschen gibt, der mich mutig findet, auch wenn es nur eine junge Frau mit Flugangst ist. Ich lächle sie an und erzähle ihr, dass ich zu Hause einen kleinen zweijährigen Sohn habe, der mir den Schlaf raubt, und dass ich jetzt mal eine Pause von all dem brauche. Er ist Sigge. Möchtest du ein Foto sehen? Frage ich und zeige ihr stolz das Bild, das ich immer bei mir habe. Eine Trophäe und zur Erinnerung, falls ich ihn vergessen sollte. Denn es ist nicht zu leugnen, dass meine Tagträume immer öfter von der großen, freien Zeit des Alleinseins handeln, ohne Mann und Kind. Von der Art von Einsamkeit, die einem Raum zum Denken gibt. Und aus diesen Tagträumen entsteht große Schuld und Emotionslosigkeit. Ich habe mit einem Mal das Bedürfnis zu erklären, dass ich normal bin, Familie habe und alles. Aber das hat eher die entgegengesetzte Wirkung auf das Flugangstmädchen. Jetzt bin ich auf einmal nicht mehr die Mutige, die sich traut, allein zu verreisen, sondern eine Verdächtige. Aber wird dein Sohn dich nicht vermissen? Doch, und ich werde ihn auch vermissen. Aber ich glaube, ich bin eine bessere Mutter, wenn ich mich eine Woche ausruhen darf. Das Flugangstmädchen schaut mich aus schmalen Augen an. Es ist ja nur eine Woche, sage ich flehend, aber sie ist gnadenlos. Aber für einen Zweijährigen ist eine Woche doch irgendwie total lang. Ja, sage ich. Das Flugangstmädchen drückt die Hand ihres Freundes und küsst ihn auf die Wange. Er schaut von seiner Zeitung auf und küsst sie zurück. Sie schauen sich in liebevollem Einverständnis an. Dass es tatsächlich merkwürdig ist, Mann und Kind ohne einen triftigen Grund für eine Woche zu verlassen, das wurde mir bereits klar, als ich es Freunden und Verwandten erzählte. Die meisten fragten, stimmt etwas nicht zwischen dir und Johann? Was vielleicht nicht ganz falsch war. Die Leidenschaft hielt sich im Januar in Grenzen, nach den ausgedehnten Reisen und Familienbesuchen über Weihnachten. Aber es war auch nicht schlechter als sonst, keine Ehekrise oder so. Nur überdurchschnittliche Müdigkeit, kombiniert mit logistischen Meisterleistungen. Wie wir das Bringen und Abholen von der Kita mit unseren Vollblutkarrieren in Einklang bringen sollen, von denen wir beide nicht lassen wollen. Und dann plötzlich beim Aufwachen war er da, der Abgrund. Zum Beispiel an einem dunklen Morgen im Januar. Eine unendliche Müdigkeit. Ich schaute über die schneebedeckten Hausdächer und stellte fest, dass es schön aussah. Eine Märchenlandschaft. Für einen kurzen Moment lang kribbelte es. Aber dann verwandelte es sich in eine sachliche Feststellung. Eine Emotionslosigkeit, die ich inzwischen nur allzu gut kenne. Wann hat es aufgehört zu kribbeln? Ich schaute meinen Mann an, der am Tisch saß und frühstückte. Er las den Sportteil genauso ungerührt wie ich den Kulturteil. Ich versuchte zu hören, was im Radio gesagt wurde, aber es waren nur Wörter. Und ich wünschte, wir würden zu denen gehören, die am Morgen Musik hörten und nicht Radio. Und die Tee tranken und nicht diesen ekligen Kaffee. Ich wünschte, ich würde zum Frühstücken auf einem Sofa sitzen und klassische Musik hören und nachdenken. Aber Kaffee vergiftet mehr als Tee. Und das Radio stört, deshalb passt es gut zur Emotionslosigkeit. Sigge spielte in seinem Zimmer und ich wurde schon bei dem Gedanken sauer, gleich durch den Schneematsch zur Kita hetzen zu müssen und dann weiter zu einer vollen und feuchten U-Bahn mit beschlagenen Fenstern. Immer gestresst, immer müde und oft sauer. Die Haare würden nass werden, weil ich die Mütze gestern in der Redaktion vergessen hatte, und ich wusste, ich würde frieren. Und wie ich den Januar hasste. Wirklich hasste. Manchmal tat es so weh, dass ich so tun musste, als würde ich in einem Film mitspielen. Als emotionslose Mutter eines Kleinkinds. Ich posierte in einem chinesischen Morgenmantel auf dem Sofa. Vielleicht war ich sogar schön. Unser Hochzeitsfoto hängt in der Diele an der Wand. Wie eine grinsende Erinnerung an all unsere Träume. Was wir alles wollten. Am Hochzeitstag regnete es in Strömen. Ich heiratete in einem gelben Regenmantel. Ich starrte das Foto an und sah meine rot geweinten Augen und die regennassen Haare, die am Kopf klebten. Ich weinte, weil ich so gerührt war von all den Freundlichkeiten, der Fürsorge und der Wärme, die wir von Freunden und Verwandten erfuhren. Damals fühlte es sich groß und erwachsen und schön an, dass wir heirateten, aber schon ein paar Monate später musste ich mich darüber lustig machen, weil es so absurd war, dass ich geheiratet hatte. Es ist nicht so, dass ich Johann nicht liebe. Das habe ich immer getan. Außer in dem einen Jahr, in dem es in unserer Ehe kriselte. Aber die Wahrheit war, ich konnte nicht dazu stehen, verheiratet zu sein. Ich ertrug den schmutzigen Ballast nicht, der unweigerlich mit der Ehe folgt, den schlechten Geschmack im Mund, wenn ich daran dachte, wofür die Ehe steht. Jahrhunderte der Unterdrückung, Millionen unglücklicher Menschen, die im Hintergrund rumoren. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen zwiespältigen Gefühlen umgehen soll, dass ich verheiratet sein will, obwohl ich keine einzige glückliche Ehe kenne. Es ist wie eine Blase auf der Zunge, die man ständig betastet, obwohl sie brennt. Ich muss einfach alle kritischen Bücher lesen, die je über die Ehe geschrieben worden sind. Besonders in den 70er Jahren. Deshalb lese ich immer wieder Angst vorm Fliegen. Deshalb beschäftige ich mich mit Susanne Bröggers Verzweiflung über die Kleinfamilie, als ob es meine eigene wäre. Und ich erkenne, dass es meine eigene ist. Ich kenne keine glücklichen Familien oder Ehen. Keine. Keine in meiner Nähe. Großmütter, Großväter, Mutter, Vater, Tanten und Onkel, Freunde. Alle unglücklich verheiratet. Betrogen vom Mythos der Liebe. Mein armer Kopf ist vollgestopft mit falscher Liebe. In mir wohnt eine Lil Babs-Frau, eine Sue Ellen-Frau mit Schmollmund, der immer zittert, wenn ihr J.R.-Mann sie enttäuscht. Lil Babs und Sue Ellen sind müde, langweilig und ziemlich traurig, aber nie wütend. Nippen nur am Sekt und werden gerade so betrunken, dass sie zischen können: Ich hasse dich. Gerade so laut, dass der J.R.-Mann sie nicht hört. Mein armer Kopf ist so voller Bilder, die jeden Funken von echtem Gefühl verdrängen. Wenn Bilder erzählen, wie die Liebe schmecken soll, kann man nicht selber spüren, ob sie sauer ist oder salzig oder süß. Die Vorgeschichte ist vielleicht romantisch und voller lustiger und halbwegs dramatischer Begegnungen und Verwechslungen, voller Begehren. Aber dann wird alles still. Und man kämpft verzweifelt darum, dass es weiter so aussieht, als sei alles heilig und herrlich. Und niemand, nicht einmal deine besten Freundinnen, sprechen mit dir über den Schmerz, den richtigen Schmerz, nicht zu verwechseln mit dem falschen Klagelied, das Frauen sich bisweilen vorsingen. Dieses oberflächliche Gerede, wie unmöglich ihre Männer sind, und dabei kochen sie immer noch jede Mahlzeit, putzen die ganze Wohnung und kümmern sich um die Kinder. Ein Gejammer, das vielleicht Ausdruck ist für den wirklichen Schmerz, der darunter liegt und schwelt und Krebs verursacht. Ein Gejammer, das jedoch nicht den großen Zorn auslöst und die richtigen Veränderungen in Gang setzt. Ein Gejammer, das nur ein Ventil ist und dazu führt, dass die Frauen weiterhin ihr Leben und ihren Intellekt vernachlässigen und ihre ganze Energie auf ihre Männer richten. Der richtige Schmerz führt dazu, dass du dich fragst, ob du glücklicher wärst, wenn du dich für ein anderes Leben entschieden hättest. Er bringt dich dazu, dich umzuschauen und dich zu fragen, ob mit dir etwas nicht stimmt. Ob dir etwas entgangen ist, was alle anderen verstanden haben. Bis du begreifst, dass das donnernde Schweigen daher rührt, dass alle anderen voll oft damit beschäftigt sind, die eigenen Liebeslügen zu pflegen. Ich versuche zu verstehen, was Brügger eigentlich sagen will, wenn sie schreibt: Das Problem mit der Ehe stammt aus der Zeit, als die Liebe ins Spiel kam, was überhaupt nicht so gedacht war. Daher das Elend. Vielleicht war es einfacher, solange die Ehe eine Übereinkunft war, ein Geschäft in aller Freundschaft. Da gab es auf jeden Fall keine romantischen Erwartungen. Aber in dem Moment, als die Romantik und der Mythos von der Liebe auf den Plan traten und sich die Zweisamkeit patentieren ließen, kam auch die Enttäuschung. Vielleicht wurde da die freie Liebe gekidnappt, zu etwas gemacht, was nur noch für zwei galt, Mann und Frau. Die Zweisamkeit, schreibt Brügger, ist eine organisierte Form des nicht gelebten Lebens, eine Reihe von Nichtbegegnungen. Es gehört zum Schönsten, was ich je gelesen habe. Wenn ich doch wenigstens eine frömmelnde, dämlich glückliche Ehefrau und Mutter wäre. Aber ich laufe mit einem Bild von mir herum, das meinem Leben um 1994 gleicht, ehe ich Johann traf. Und das ist verheerend. Partys, so viel ich wollte, jede Menge Männer, Zeit, Schlaf und Freiheit. Genauso verheerend ist es, ständig von den 70er Jahren zu träumen. Wenn die Kluft zwischen den Tagträumen und der Wirklichkeit zu groß wird, dann wird man bitterfotzig. Ich versuche dagegen anzugehen. Aber das Problem ist, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Gründe, die alle zu bitterfotzigen Analysen führen. Ich lese und höre nur Fakten, die gleichsam konspiratorisch das bestätigen, was ich bereits ahnte. Außerdem ist Januar. Ich bin 30, Mutter eines kleinen Kindes und seit 7 Jahren verheiratet. 7 Jahre und alles ist wie abgeschaltet. Und ich hasse den Januar. Ich hasse ihn wirklich. Das Einzige, was für eine Weile hilft, ist ein heißes Bad. 4 Wochen lang habe ich jeden Abend meinen Körper in das heiße Wasser der Badewanne gleiten lassen. Das tröstet und umschließt und es macht mich warm und schwerelos und wunderbar schwindelig im Kopf. Im Badezimmer kann ich mich einschließen und mich weigern zu antworten. In der Badewanne habe ich gelesen und mich mit Isadoras Sehnsucht getröstet. Der Wunsch, von Zeit zu Zeit auszubrechen, festzustellen, ob man immer noch imstande ist, allein in seinem eigenen Kopf zu leben, festzustellen, ob man es fertigbringt, allein in einer Hütte im Wald zu leben, ohne den Verstand zu verlieren, kurz, ob man noch ganz ist, nachdem man so viele Jahre nur die Hälfte von etwas war. 5 Jahre Ehe hatten mich gierig nach all diesen Dingen gemacht, gierig nach Männern und gierig nach Einsamkeit, gierig nach Sex und gierig nach dem Leben eines Einsiedlers. Ich wusste, dass meine Gelüste widersprüchlich waren, und das machte die Sache nur schlimmer. In der Badewanne las ich und dachte, ich liebe Isadora und ihre Verwirrung, aber ich wollte keinen Sex und auch keine Affäre mit einem ebenso unglücklichen Deppen. Nicht mal das. Ich dachte, so weit ist es also schon gekommen, dass sogar meine Tagträume vom Alleinsein und vom Zeithaben handeln, schlafen zu dürfen und lange nachzudenken. Eines Tages, letzte Woche, wurde mein Januarleben ganz einfach unerträglich. Am Donnerstagmorgen radelte ich zu schnell, ich kam abgehetzt und nass geschwitzt im Psychotherapieinstitut an. Ich war ein paar Minuten zu spät und ärgerte mich, weil die Frau an der Kasse meinen 100-Kronenschein nicht wechseln konnte. Sie haben nie Wechselgeld da, als wollten sie nicht zugeben, dass sie Geld nehmen. Ich versuchte, mich mit den rauen Papierhandtüchern auf der Toilette abzutrocknen, aber das half nichts, ich schwitzte immer noch nach. Ich wusste, dass Niklas, mein Therapeut, auf mich wartete, und wie so oft fing ich auf dieser Toilette an zu weinen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon hier gestanden und mir leid getan habe. Irgendwas an Niklas ruft die große Traurigkeit hervor. Seine freundliche Erlaubnis, klein und elendig zu sein und zu wissen, dass er auf jeden Fall da ist und mich empfängt. Der liebe große Bruder, eine Beziehung zu einem Mann, die ausnahmsweise mal nicht voller verwirrender Begierde ist. Dann saß ich ihm gegenüber und beschwerte mich über den Januar, den Schlafmangel und dass es nicht mehr kribbelte. Ich verfluchte die Emotionslosigkeit und schimpfte, wie sehr ich mich danach sehnte, einfach abzuhauen. Er betrachtete mich mit seinen lieben Augen, die ich so gern mag. »Und was hindert dich?«, fragte er sachlich. Ich sah ihn an und konnte nicht antworten. »Was hinderte mich?« »Eigentlich nichts. Weder meine Arbeit, noch mein Partner, noch das Geld. Ich zögerte aus einem ganz anderen Grund. Etwas Unausgesprochenes, ein unerlaubtes Gefühl hinderte mich, als ob ich auf dem besten Weg wäre, eine schreckliche, verbrecherische Tat zu begehen. Ich konnte nicht auf die Frage antworten, was mich eigentlich hinderte, und das war mir so peinlich, dass ich noch am gleichen Abend anfing, nach Reisen zu suchen. Ich wollte nicht allzu weit wegreisen, dafür bin ich zu feige. Die Sehnsucht nach Sonne und Wärme war so groß, dass eine spannende Großstadt nicht in Frage kam. Es wurde also eine Charterreise nach Teneriffa. Ein Reiseziel, das zu so einer Langweilerin passte, wie ich es bin, geworden bin. »Ich muss«, erklärte ich Johann, der mich zwar nicht hinderte, aber auch nicht gerade begeistert war. »Es wird Wunder wirken. Ich komme als neuer Mensch zurück«, sagte ich. Ich brauchte seinen Segen, sonst konnte ich nicht fahren, auch wenn es nur um eine kleine Pauschalwoche auf Teneriffa ging. Der Tabubruch war so schon groß genug, einfach allein wegfahren und Mann und Kind zurücklassen. Ich fürchtete mich vor Sigges Bestrafung, vor seinem abgewandten Gesicht und wie er meinem Blick auswich. Denn obwohl Johann 20-mal so viel weg war, seit Sigge auf der Welt ist, wurde Sigge nur böse, wenn ausnahmsweise ich einmal verreiste. Johann konnte wochenlang weg sein, Sigge sehnte sich liebevoll und großmütig nach ihm, warf sich Johann in die Arme, wenn er wieder nach Hause kam, und schien überglücklich zu sein. Bei den wenigen Malen, die ich mehr als eine Nacht weg war, hat es Stunden gedauert, bis Sigge mich nicht mehr ignorierte. Eine kalte Entschlossenheit, die mich erschreckte und meine Schuldgefühle nur noch größer machte. Ich habe Johann einmal gefragt, warum Sigge seiner Meinung nach so reagiere. Er antwortete schnell und selbstverständlich: Ich habe nie ein schlechtes Gewissen, wenn ich weg bin, aber du hast so viele Schuldgefühle, dass du fast kotzen musst. Und sie gespürt dein schlechtes Gewissen. Es bestätigt ihm, dass er im Recht ist, wenn er böse auf dich ist. Ich stand eine ganze Weile schweigend da und starrte ins Leere. So schrecklich selbstverständlich. Das Merkwürdige ist, dass mein ganzes Leben, die ganze Welt voll von solchen verwirrenden Paradoxen ist. Und ich versuche, mich nicht mehr so schuldig zu fühlen, aber es sitzt fest, tief und unerreichbar. Am Flughafen Arlanda war schon alles geöffnet. Die Leute schlenderten durch die Geschäfte und kauften Parfums, Schnaps und Süßigkeiten, obwohl es erst 5:30 am Morgen war. Ich auch. Ich überlegte einen Moment, ob ich mich zu den Männern in die Swedish Vodka Bar setzen sollte und einen Wodka mit Eis bestellen. Mich betrinken und so tun, als sei ich weltgewandt und Single und nicht die verheiratete, ausgebrannte Mutter eines Kleinkinds. Aber der Zeitungskiosk mit den Zeitungen und dem Mineralwasser war schließlich verlockender. Ich wurde die ganze Zeit an alles erinnert, was ich nicht fühlte und was ich nicht wollte. Ich dachte an Isadora und überlegte, wie es wohl wäre, ein bisschen mehr wie sie zu sein. Ein bisschen geiler auf alle möglichen Männer. Auch wenn das noch mehr Schuldgefühle und Angst bedeuten würde. Lieber Angst als dieses Nichts. Isadora verguckt sich in fremde Männer, starrt die Ausbuchtung ihrer Hosen an, fantasiert, wie sie wohl im Bett sind, sitzt in einem Zug und vögelt den Mann gegenüber mit den Augen. Voller Schuldgefühle, aber doch wunderbar geil. Zitat: Und was sollte man anfangen mit all dieser anderen Sehnsucht, die die Ehe erstickte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich eine zu große Sehnsucht hatte, die mich in alle möglichen Richtungen zerrte. Eine Sehnsucht, die so groß war, dass sie mich emotionslos machte. Ich stand da am Kiosk und blätterte in den Zeitschriften. Und egal, welche ich mir aussuchen würde, sie würde mich unglücklich machen. Ich sah, wie sie ihre traurige Botschaft herausschrien über Schönheit, Hässlichkeit, Idealgewicht, Idealgewicht und nochmal Idealgewicht. In den Sport- und Motorzeitungen für Männer gab es nichts derartiges. Und als mir das klar wurde, spürte ich den wohlbekannten Neid, der mich langsam aber sicher bitterfotzig werden ließ. Mindestens 4 Hochzeitszeitschriften kämpften um den Platz auf dem Zeitungsständer und ich wünschte, es wäre 1975 und nicht 2005, dass ich Isadora hieße und eine freie Frau in New York wäre und nicht eine langweilige Mutter aus Stockholm oder wenigstens eine Karrierefrau ohne das kleinste bisschen schlechtes Gewissen. Wir sind einfach durch und durch angeschmiert. Das wurde mir auch von einer Zeitschriftenqueen bestätigt, als ich sie einmal interviewen durfte. Sie hat mehrere große Frauenzeitschriften gegründet. Sie zierte die Cover sowohl mit ihrem Bild als auch mit ihrem Namen. Und über einem Teller Nudeln mit Pfifferlingen erzählte sie fröhlich, wie toll die 70er Jahre waren. Wir haben uns nicht um unser Gewicht und so gekümmert. Was Zellulitis war, wussten wir noch gar nicht. Sie verstand überhaupt nicht, warum ich so empört war, und ich glaube, sie benützte das Wort bitter, während sie ihre Zeitschriften verteidigte. »Warum bist du denn so bitter?«, sagte sie. »Es ist irgendwie schon unglaublich. Hier saß eine Frau, die mit ihren Zeitschriften eine ganze Generation von schwedischen Frauen darüber aufgeklärt hat, was Zellulitis ist, wie man sie los wird und wie man dabei auch noch 10 Kilo abnimmt, und erzählt mir, wie viel toller die 70er Jahre waren, als man an all sowas nicht denken musste. Doch, wir sind bitter. Ich zumindest. Ich kaufte keine Zeitschrift, ich hatte ja meine Isadora mit Angst vorm Fliegen. Sie bringt mich wenigstens zum Lachen. Nina Simone singt durch den Kopfhörer und der Pilot hat uns gerade mitgeteilt, dass wir mehrere tausend Meter hoch in der Luft sind. Der Gedanke an das Alleinsein, das mich erwartet, lässt mich breit lächeln. Ich bin doch nicht durch und durch bitter. Ich lasse immerhin teilweise meinen Tagtraum vom Alleinsein und Schlafen Wirklichkeit werden. Gleichzeitig nagt das schlechte Gewissen an mir, alle uralten Tabus. Warum wirken egoistische Frauen nur so schrecklich unanständig, während Egoismus bei Männern völlig normal ist? Es muss damit zu tun haben, dass unsere Religion mit einer vergewaltigten Frau ihren Anfang nimmt, oder? Mit einer Frau, die sich völlig aufopfert. Und das Christentum ermahnt uns seither, sie gerade wegen ihres Mangels an Egoismus zu verehren. Selbst wenn man die Befruchtung nicht buchstäblich als Vergewaltigung ansehen will, sondern sich mehr an die symbolische Deutung des Heiligen Geistes hält, wie entsetzt war wohl die Jungfrau Maria? Sie war doch noch ein Teenager, als sie mit Jesus schwanger wurde. In Roman Polanskis Film Rosemary's Baby kann auch nicht einmal Rosemary es verhindern, dass sie ihr Teufelskind liebt. Sie wird nichts ahnend schwanger, nachdem ihr Mann einen Pakt mit ihrem teufelsgläubigen Nachbarn geschlossen hat. Der Mann lässt zu, dass Satan sie schwängert, als sie eines Nachts unter Drogen steht. Eine Art umgekehrte Jesus-Story, allerdings mit einem unheiligen Geist. Die ganze Schwangerschaft hindurch geht es ihr schlecht. Sie ahnt eine Konspiration, findet jedoch keine wirklichen Beweise für das, was geschehen ist. Als sie es schließlich erfährt, ist es zu spät und sie gebiert unter großen Qualen. Aber als sie aus der Bewusstlosigkeit erwacht, gewinnt trotz allem der Mutterinstinkt die Oberhand. Obwohl sie weiß, dass ihr Baby der Sohn des Satans mit roten Augen ist, wird sie widerwillig und voller Muttergefühle von ihm angezogen. Roman, der Nachbar, der das Hirn hinter der Konspiration ist, ermuntert sie, ihren Sohn anzuschauen. Rosemary zögert, sie hat Angst vor dem, was sie sehen wird. »Du versuchst mich dazu zu bringen, seine Mutter zu sein«, sagt Rosemary zu Roman. »Bist du denn nicht seine Mutter?«, fragt er. »Doch.« Am Ende nimmt Rosemary das weinende Kind hoch und tröstet es in ihren Armen. Sie ist seine Mutter. Jesuskind oder Satanskind, offensichtlich lieben die meisten von uns ihre Kinder maßlos. Es ist ein so starkes Gefühl und es bindet uns ein Leben lang an sie. Sogar Frauen, die durch eine Vergewaltigung schwanger wurden, haben oft die unglaubliche Fähigkeit, das Kind zu lieben. Ich wünschte mir, ich könnte so frei lieben, wie Männer und Väter es können. Die Einsicht, wie schuldbeladen die Mutterrolle ist, mit welcher Selbstverständlichkeit alle möglichen Forderungen gestellt werden, verglichen mit der Vaterrolle, lässt mich neidisch und bitterfotzig werden. Ich möchte auch Mann sein und erleben, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Gesellschaft Beifall klatscht, weil ich knapp 2 Monate Elternzeit nehme, während niemand auch nur eine Augenbraue hebt, wenn meine Frau die restlichen 12 nimmt. Ich will auch Mann sein und erleben, wie die Gesellschaft meine Liebe und meine Aufopferung als etwas Fantastisches, geradezu Außerordentliches beklatscht. Ich wünschte, ich könnte mein Kind lieben und dennoch reine, schiere, egoistische Gefühle haben. Von Schlaf, Alleinsein, Sonne und Teneriffa träumen. Im Flugzeug zeigen sie jetzt einen Film, aber das Flugangstmädchen schläft fest an der Schulter ihres Freundes. Hinter mir höre ich einen Mann zischen: »Jetzt hör doch endlich auf!« Eine Frau antwortet etwas Unverständliches mit leiser, beschämter Stimme. Ich bin die Einzige, die alleine reist. Alle anderen reisen in Gesellschaft, hauptsächlich Familien und Paare, und dann einige, die offenbar Arbeitskollegen sind. Das wurde mir schon heute Morgen bewusst, als ich eine Karte für den Alanda-Express zukaufen wollte und die Kassiererin sagte, dass es nur die Hälfte kostet, wenn man zu zweit ist. »Muss man zusammen sein?«, fragte ich. Eine dumme Frage. Natürlich können sie nicht kontrollieren, ob man zusammengehört oder nicht. Aber eigentlich war es schon so gedacht. Das merkte ich, als die Kassiererin antwortete, wenn ich fände, es würde sich lohnen, jemanden zu fragen, um die Tickets gemeinsam zu kaufen und so den Rabatt zu bekommen, dann sei das okay. Aber dann müsst ihr im Zug nebeneinander sitzen. Wenn man mit jemandem zusammenlebt, dann denkt man selten darüber nach, dass unsere Gesellschaft auf Zweierbeziehungen basiert. Dafür gibt es tausende von kleinen Hinweisen, zum Beispiel, dass die Werbung für Herpessalbe immer auf den Seiten mit den Kontaktannoncen steht. Was für ein gemeiner, selbstgefälliger und blöder Hinweis für alle Singles, die sich nach Liebe sehen. Bei mir siegte auf jeden Fall der Geiz und außerdem wollte ich mich ja dieser Art von Ängsten stellen. Ich hielt also nach einem passenden Menschen Ausschau, aber morgens um 5 war am Alanda-Express nicht viel los. Schließlich sah ich einen Mann in meinem Alter. Ich ging zu ihm, obwohl er selbstzufrieden grinste. So einer, der sich toll findet. Ich grinste auch, weil mir eine Szene einfiel mit einem behinderten Jungen, den ich im letzten Sommer im Park mit Sigge getroffen hatte. Er hatte neben Sigge geschaukelt, obwohl er eigentlich viel zu groß war. Er war bestimmt schon 13. Er schaukelte, schaute mich an und sagte: »Da steht sie in ihrem grünen Kleid und findet sich toll.« Ich hatte tatsächlich ein grünes Kleid an. Ich fand mich ziemlich toll und es kam mir unglaublich vor, dass jemand durch mich hindurchschauen konnte. Der tolle Typ nahm mein Grinsen natürlich als Aufforderung und ich hätte am liebsten gesagt: Da steht er in seinem Anzug und findet sich toll. Aber stattdessen grinste ich noch mehr und fragte ihn, ob er mit mir zusammen die Fahrkarte kaufen wollte. Und natürlich wollte er. Ich verstehe mich nicht. Warum benehme ich mich nicht so, wie ich es eigentlich will? Allerdings, letzten Dienstag, als ich mir einen Badeanzug für die Reise kaufen wollte und die Wahl hatte zwischen einem roten Bikini und einem etwas sportlicheren Modell, entschied ich mich für das sportlichere. Ich wollte keine falschen Signale aussenden. Ich wollte in Ruhe gelassen werden und nichts mit diesem verdammten Spiel zu tun haben. Der tolle Typ grinste die ganze Fahrt zum Flughafen und plapperte zufrieden über das Wetter in Sri Lanka und wollte wissen, wohin ich fuhr und ob ich allein reiste. Und statt ihn auf den Arm zu nehmen und ihm eine aufregende Geschichte zu erzählen, saß ich bloß da und grinste und sagte, ja, ich reiste alleine. Ich weiß also nicht, warum ich das mache, aber ich glaube, es kommt daher, dass ich mit 14 dumm und hübsch war. Ein koketter Reflex, das verräterische Sehen einer 14-Jährigen nach Bewunderung. Nachts Popcorn, 1982. Wie sieht mein frühestes Bild von der Liebe aus? Ich weiß es nicht. Oder ich weiß, wie es nicht aussieht. Damals, als die Liebe verzerrt und hässlich ist, als mein Vater meiner Mutter hässliche Wörter ins Gesicht schreit. Ich sehe ihren Rücken von der Treppe aus, wo ich sitze. Sie antwortet ihm nicht. Sie spült weiter ab und seine Stimme klingt merkwürdig. Eine Papastimme, vor der ich Angst habe. Ich gehe in mein Zimmer und ordne die Puppen so, dass sie am Fußende meines Bettes schlafen können. Die Puppen sind meine Kinderheimkinder und ich bin ihre nette Ersatzmutter. Es gibt keinen Vater. Ich decke die Puppen sorgfältig zu, damit sie nicht frieren. Meine kleine Schwester schläft im Bett neben mir. Ich schließe die Tür zu unserem Zimmer, damit sie nicht aufwacht. Papas wütende Stimme ist jetzt verstummt. Ich weiß nicht, was sie machen. Als ich am Morgen aufwache, höre ich Vater im Schlafzimmer schnarchen. Mutter rumort in der Küche und von der Treppe aus sehe ich ihren Rücken am gleichen Platz wie am Abend. Als ob sie die ganze Nacht dagestanden hat. Aber das kann doch nicht sein, oder? Sie wischt die Spüle ab und als ich näher komme, sehe ich, dass der ganze Herd, die Kacheln, das Abtropfbrett, alles ist mit Butter eingeschmiert. Das hat Vater im Suff gemacht. Mutter weint und wischt. Ich will sie trösten und streiche ihr über den Rücken, versuche sie zu umarmen, aber sie schüttelt sich und deckt den Frühstückstisch. Als ich klein bin, weiß mein Vater den Namen eines japanischen Fischs, der so giftig ist, dass ein einziges Stückchen Hunderte von Restaurantbesuchern töten kann. Meine Mutter ist böse auf mich, weil ich monatelang keinen Fisch mehr essen will. Vater wird nicht böse. Er lacht und erklärt mir, dass es in Schweden keinen solchen Fisch gibt. Aber ich habe gelernt, mich auf nichts zu verlassen. Und ich esse weiterhin keinen Fisch. Mein Vater weiß auch, wie man in Stockholm ein Luxushotel bucht. Wir fahren in den Sommerferien ein Wochenende hin. Er fährt uns in seinem neuen Audi mit 140 Stundenkilometern. Ich muss mich unterwegs mehrmals übergeben und Mutter bittet ihn, nicht so schnell zu fahren. Vater wird sauer, Mutter ist schon sauer. Ich und Mutter tauschen die Plätze, damit ich vorne auf dem Beifahrersitz sitzen kann. Da wird meine kleine Schwester sauer, weil sie nicht vorne sitzen darf. Dann wird Vater richtig ärgerlich und sagt, wir sollen alle das Maul halten. Wir schweigen und Vater fährt gefährlich schnell. Ich versuche, Carola zuzuhören. Sie singt im Autoradio über Tokio und Hey Mickey. Als ich klein bin, weiß mein Vater, wie man in Luxusrestaurants etwas zu essen bestellt. Immer Rinderfilet mit Sauce Bernaise. Wir sind uns immer einig, dass es nicht so gut schmeckt wie das, das Papa manchmal freitags zubereitet. Mein Vater weiß auch, warum Olof Palme ein Scheißkerl ist und warum man die Partei der Moderaten wählen muss. Er will sein Geld behalten, sagt er. Deswegen. Wenn er meiner Schwester und mir samstags Süßigkeiten kauft, dann holt er immer ein Bündel 1000-Kronenscheine aus der Tasche, die er dann der Tante am Kiosk hinblättert. Ich habe es leider nicht kleiner, hoffentlich können Sie wechseln, sagt Vater und reicht ihr einen Tausender. Als ich klein bin, kann mein Vater alles kaufen. Und jahrelang wünsche ich mir einen richtigen Barbie-Puppenschrank. Aber ich bekomme ihn nie. Ich baue stattdessen in einer Schublade unter meinem Bett ein Haus für meine Barbie-Puppen. Die Wände mache ich aus Büchern und aus einem Geschenkkarton bastle ich einen Herd. Barbie und Ken streiten sich ziemlich oft. Barbie ist sich gar nicht sicher, ob Ken sie wirklich liebt. Aber das tut er. Er liebt sie über alles und versteht überhaupt nicht, warum Barbie auf die Idee kommt, dass er sie nicht liebt. Barbie ist so glücklich, so glücklich. Und sie vögeln miteinander bis in alle Ewigkeit, bis Mutter zum Essen ruft. Es gibt gebratene Fleischwurst und Pellkartoffeln. Es schmeckt überhaupt nicht so gut wie Papas Rinderfilet. Da wird Mutter ärgerlich und sagt, man kann nicht jeden Tag Rinderfilet essen. Als ich klein bin, kommt mein Vater am Freitag nach Hause, nachdem er die ganze Woche auswärts gearbeitet hat. Er macht Rinderfilet mit Sauce Bernays, wir essen zusammen bei Kerzenschein, die Eltern trinken Rotwein. Ungefähr eine Stunde lang, zwischen 19 und 20 Uhr, sind wir eine ziemlich glückliche Familie. Als ich klein bin, hat mein Vater eine eigene Firma mit eigenen Visitenkarten. Er fährt durch Schweden und isoliert zum Beispiel Scheunen. Der Isolierungsschaum ist gelb und ungefähr so hart wie Frigolit-Dämmplatten. Vater hat mir und meiner Schwester Kaiser erzählt, dass die Burg im Film Ronja Räubertochter aus so einem Schaum gebaut wurde. Und dass nicht viel gefehlt hätte und er und sein Kompagnon hätten den Auftrag bekommen. Aber sie haben ihn nicht bekommen. Und er muss herumfahren und ist manchmal 3 Wochen am Stück weg. Am Wochenende ist er müde und schläft. Immer steht Mutter morgens auf und macht das Frühstück. Feiertags, werktags, in den Sommerferien, in den Weihnachtsferien. Kaiser und ich versuchen ihn zu wecken, indem wir auf dem Bett um ihn herumhüpfen und rufen, »Papa, Papa, wach auf, wach auf, wach auf!« Aber er wacht nicht auf und wir tanzen weiter um ihn herum. Er liegt im Bett wie ein gestrandeter Wal. Wir singen, »Furzpapa, wach auf, Pupspapa! Wach auf! Wach auf, wach jetzt auf, du Pisswurst!« Aber er grunzt nur, dreht sich um und schläft weiter, seinen schweren, schnarchigen Schlaf. Am Ende geben wir auf und spielen mit unseren Puppen. Wenn Mutter ruft, das Essen ist fertig, wacht Vater endlich auf und wir quengeln das ganze Mittagessen hindurch, dass er uns auf dem kleinen Rasenstück hinter unserem Reihenhaus eine Ronja-Räuber-Tochterburg bauen soll. Und Vater sagt, mal sehen, ja, mal sehen. Und wir quengeln, dass er auf dem kleinen Rasenstück hinter dem Haus einen Pool bauen soll. Und er sagt, mal sehen, ja, mal sehen. Und bei meinem Vater weiß man nie, was passiert, denn manchmal kommt er mit ganz unglaublichen Sachen nach Hause, die er gekauft hat, und die Mutter ärgerlich und böse machen. Wir haben als Erste in der ganzen Reihenhaussiedlung einen Videorekorder und einen Computer und dann auch CDs. Im Wohnzimmer haben wir ein überdimensionales, sahnefarbenes Ledersofa mit 2 ebenso gigantischen Sesseln. Sonst hat fast nichts Platz, denn das Wohnzimmer ist eigentlich ziemlich klein. Alle Zimmer in unserem Reihenhaus sind klein, aber meine Eltern haben es möbliert wie eine große Villa. Als ich klein bin, grillt mein Vater an Sommerabenden Fleisch. Mutter und die Nachbarin Gunilla sitzen auf dem Ledersofa, trinken Roséwein und hören Agneta Felskogs »The Heat On«. Gunilla arbeitet in der Kosmetikabteilung von Domus und ist immer schön geschminkt, finde ich. Immer braun gebrannt und mit rosa Nägeln. Aber wenn Gunilla nicht zuhört, dann redet Vater schlecht über Domus. Denn die Konsumgenossenschaft ist etwas saublödes, findet er. Er wählt die Moderaten und er und meine Mutter kaufen nur bei Ika. Ich mag es nicht, wenn er mit so einer verächtlichen Stimme über Gunilla und Domus spricht. Ich mag Gunilla nämlich. Aber mein Vater redet über viele Nachbarn mit dieser Stimme. Er grillt Rinderfilet und macht die Sauce Bernays selber und sagt, dass die wohl meinen, sie wären was Besseres. Gunilla lebt mit einem Mann zusammen, der Tommy heißt, und manchmal grillen sie mit meinen Eltern. Tommy und Vater trinken Drinks aus den gleichen Kristallgläsern wie J.R. in Dallas, und wir Kinder bekommen Chips und Fanta. Am nächsten Morgen schläft Vater dann schwer, und es nützt wie immer nichts, dass wir in seinem Bett herumhüpfen. Er bewegt sich fast nicht. Meine Mutter packt Saft und Kekse in einen Korb und radelt mit uns in den Stadtpark. Wenn wir nach Hause kommen, schläft mein Vater immer noch. Mutter wird böse, denn das Frühstück steht noch auf dem Tisch. Der Käse schwitzt schon. Sie geht nach oben und weckt Vater. Ich höre ihn schreien,
Verfluchtes Miststück, hau ab!
Ich nehme Kaiser mit nach draußen und zeige ihr den toten Vogel, den ich unter dem Apfelbaum an der Mülltonne gefunden habe. Mutter hat raue Hände. Sie sind rot und aufgesprungen von Ekzem. Wenn sie sich kratzt, gehen trockene Hautfetzen ab. Manchmal, wenn sie mir abends beim Schlafengehen über die Wange streicht, kratzt es und tut fast weh. Aber ich möchte, dass sie mich weiter streichelt. Ich liebe die Hände meiner Mutter. Sie geben mir das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Wenn sie spült, zieht sie gelbe Gummihandschuhe an, denn vom Spülwasser brennen und bluten ihre Hände. Aber die Plastikhandschuhe sind auch nicht gut. Vom Plastik schwitzen die Hände und dann brennen sie noch mehr. Manchmal weint sie, weil es so weh tut. Ich hole die spezielle Ekzemsalbe aus der Apotheke. Mutter lächelt und versucht nicht mehr zu weinen. Danke, Liebes, sagt sie. Ich setze mich neben sie und schaue zu, wie sie ihre wunden Hände eincremt. Morgens, wenn wir in die Kita sollen, gibt es immer Stress. Meine Mutter fängt um 7 im Krankenhaus an und weckt mich und Kaiser um 6, damit wir es schaffen. Sie hat uns von ihrem gemeinen Chef erzählt. Er steht mit der Uhr in der Hand am Eingang der Station, auf der sie arbeitet. Der Chef schweigt immer. Er sagt nie etwas, wenn Mutter kommt. Er schaut sie nur an und dann auf seine Uhr. Wenn er nur etwas sagen würde, sagt Mutter. Aber er schweigt einfach. Versteht ihr? Fragt sie, während sie uns anzieht. Ich verstehe nicht ganz, warum es so schrecklich ist, dass er schweigt. Aber ich sehe, dass es Mutter stresst zu wissen, dass er mit der Uhr dasteht und wartet, denn sie zieht uns mit harten, unsanften Bewegungen an. Manchmal gibt es Streit. Meine Schwester legt großen Wert darauf, dass ihr weißer Plastikhaarreif genau an der richtigen Stelle sitzt und dass die Pulloverärmel genau gleich lang sind. Wenn meine Mutter nur ein wenig nachlässig ist, rastet Kaiser aus und schreit wie am Spieß. Ich sehe, wie auf der Stirn meiner Mutter der Schweiß ausbricht, wenn sie an Kaisers Ärmeln zieht, damit sie gleich lang sind. Und dann müssen die Haare glatt gekämmt werden, damit sie an genau der richtigen Stelle unter dem weißen Plastikhaarreif liegen. Ich stehe daneben, schaue zu und ärgere Kaiser, weil sie so blöd ist, bis Mutter mich anschreit, dass ich aufhören soll und Kaiser mir die Zunge herausstreckt. Und dann sind wir fertig für die Kita. Meine Mutter hebt uns aufs Fahrrad, Kaiser nach vorne und mich nach hinten. In der Kita wartet das Frühstück. Nur Kaiser und ich, Nelly und Emil frühstücken in der Kita. Die anderen Kinder werden später gebracht. Meine Lieblingserzieherin heißt Kathis. Sie und meine Mutter reden immer mit so einer erwachsenen Stimme miteinander. Es ist ein warmer, vertraulicher und ein wenig geheimnisvoller Tonfall. Ich versuche zu verstehen, was sie sagen, aber sie sprechen zu leise. Ich schleiche mich vorsichtig näher, bis ich direkt hinter Mutter stehe. »Nimm dir ruhig Zeit. Du brauchst dich nicht abzuhetzen«, sagt Kathis zu ihr. »Du kannst einkaufen gehen, bevor du Kaiser und Sarah abholst. Dann hast du mehr Ruhe. Es geht ihnen gut hier, das weißt du doch.« Ich sehe, wie Mutter eine Träne aus dem Augenwinkel wischt. Kathis gibt ihr ein Taschentuch, in das sie sich schneuzt. Ich liebe Kathis, weil sie so nett zu meiner Mutter ist. Sie ist zu allen nett, hat immer Zeit, lange Geschichten vorzulesen und nie eine gereizte Stimme. Wir umarmen uns und sagen Tschüss. Ich sehe durchs Fenster, wie Mutter zu ihrem dummen Chef radelt und wir setzen uns hin und essen Grießbrei mit Zimt und Zucker und Milch. Spät am Nachmittag kommt meine Mutter uns abholen. Kathis ist schon gegangen und Lena, eine neue Erzieherin, ist noch da. Sie arbeitet erst seit 2 Monaten in unserer Kita und kennt Mutter noch nicht so gut. »Entschuldige, dass ich so spät komme«, sagte meine Mutter und stellt die schweren Einkaufstüten ab. »Ich habe heute Morgen mit Kathis abgesprochen, dass es etwas später wird, und sie sagte, es sei okay.« Lena lächelt Mutter zu. »Ja, es ist okay. Ich verstehe, dass es nicht immer leicht ist als Alleinerziehende mit 2 Kindern.« Ich sehe, wie meine Mutter verstummt und nicht weiß, was sie antworten soll. »Nein, ich bin nicht alleinerziehend«, sagt sie nach einer Weile. »Aber mein Mann hat im Moment sehr viel zu tun.« »Aha«, sagt Lena und schaut erstaunt, »ich dachte nur, ich habe deinen Mann noch nie gesehen und deshalb angenommen, dass du alleinerziehend bist.« »Ja, das verstehe ich«, sagt meine Mutter und zieht uns die Mäntel an. Später am Abend, als wir im Bett liegen und meine Mutter glaubt, dass wir eingeschlafen sind, höre ich, wie sich meine Eltern in der Küche streiten. »Was glaubst du, wie ich mich fühle?«, sagt Mutter zu Vater. »Erst meine Kollegin, die ich am Sonntag im Stadtpark getroffen habe, und heute Lena in der Kita. Alle glauben, ich sei alleinerziehend, weil du nie dabei bist.« Ich höre nicht, was Vater antwortet. Ich lege mir das Kissen über den Kopf und fantasiere über einen lieben, großen Bruder. Er ist Frederik und er umarmt mich oft und lange, weil er mich so gern hat. Er sagt, ich sei die süßeste kleine Schwester auf der ganzen Welt und dass er immer für mich da sein wird. Im Sommer laufen Frederik und ich zusammen zum Strand hinunter und baden jeden Tag. Dort warten Frederiks gleichaltrigen Freunde. Sie mögen mich auch und ich darf immer mitspielen, solange ich will. Ich widme den Gedanken an Frederik viel Zeit. In meiner Fantasie erschaffe ich eine ganz neue Familie für mich und Frederik. Mit anderen Eltern und ohne kleine Geschwister. Meine Fantasiefamilie besteht nur aus mir und Frederik und unseren netten Eltern, die sich nie streiten. Ich liege auf meinem Bett in meinem Mädchenzimmer und fantasiere über Frederik, als es an der Tür poltert. Kaiser kommt herein und will meine Puppen ausleihen. Ich hätte so viel lieber einen großen Bruder als eine kleine Schwester. Ich schiebe sie hinaus und sage ihr, dass sie nie wieder mein Zimmer betreten darf. Verfluchte Göre. Und dann schließe ich ab und gehe auf den Spielplatz. Auf dem Klettergerüst sehe ich den großen Johnny. Er wohnt in einem Reihenhaus hinter uns und ist ein paar Jahre älter. Manchmal tausche ich in meinen Fantasien Frederik gegen Johnny aus. Er ist hübsch, hat dunkle Haare und blaue Augen, aber ich traue mich nicht, ihn einfach so anzusprechen. An manchen Tagen sieht er böse und traurig aus und sitzt alleine auf der Schaukel. Seine Eltern sind geschieden. Er wohnt jetzt allein mit seiner Mutter, die hier in der Gegend niemanden zu kennen scheint. Aber an diesem Tag schaut er mich an, als ich auf ihn zugehe. Er ist wirklich hübsch, richtig süß. Und ich denke, er kann mein großer Bruder sein, wenn er will. »Hallo«, sage ich und bleibe unten am Klettergerüst stehen. »Hallo«, sagt Johnny und schaut auf mich herab. »Sollen wir zusammen spielen?«, frage ich. »Nee«, antwortet er einfach, springt vom Klettergerüst und geht weg. Ich schaue ihm nach, seine graue Kapuzenjacke und die braunen Segelschuhe verschwinden zwischen den Häusern. Ich bleibe eine ganze Weile stehen und scharre mit den Füßen im Sand, bevor ich auch nach Hause gehe. Mein Vater ist aufgewacht und frühstückt allein in der Küche. Er hat sich Eier und Speck gebraten, und ich höre am Schweigen, dass er und Mutter immer noch böse miteinander sind. Ich spüre, wie es hinter den Lidern zu brennen anfängt. Vater schaut mich und meinen rotgefleckten Hals an. »Hallo, wie geht es?«, sagt er, und seine Stimme ist ungewöhnlich nett. Die Tränen fließen und ich schluchze, und ich weiß nicht recht, wie ich all die Gefühle erklären soll, die plötzlich in mir hochkommen, all die Trauer. Vielleicht höre ich mich deshalb plötzlich etwas Unfassbares sagen. »Johnny hat mich geschlagen«, sage ich und weine noch mehr aus purem Schrecken darüber, wie ungeniert ich lüge. Ich weiß nicht, warum ich es sage und wieso ich mich traue, aber es ist überhaupt so ein merkwürdiger Tag, voller Wehmut. »Er hat dich geschlagen?«, fragt mein Vater empört und nimmt mich in den Arm. »Der soll sich unterstehen, kleine Mädchen zu schlagen.« Zu meinem Entsetzen sehe ich, wie er aufsteht, sich anzieht, um hinauszugehen. Ich höre, wie er vor sich hin murmelt, während er sich die Schuhe zubindet. »Diesen Johnny werde ich mir vorknöpfen.« Ich bleibe noch eine Weile in der Küche stehen, dann laufe ich in mein Zimmer und verstecke mich im Schrank. Ich zittere vor Erregung, dem wunderbaren Gefühl, dass mein Vater losgegangen ist, um mich zu verteidigen. Ich zittere vor Scham, denn die Lüge wird bald aufgedeckt werden. Ich weine ein paar Tränen aus Angst vor Vaters Zorn und Johnnys Verachtung, wenn er von der ungerechten Anschuldigung erfährt. Nach einer Weile höre ich, wie die Haustür geöffnet wird und mein Vater dröhnend meinen Namen ruft. Ich bleibe im Schrank und antworte nicht. Ich höre Schritte auf der Treppe. Vater nähert sich meinem Zimmer und plötzlich höre ich sein schweres Atmen im ganzen Zimmer.
»Sarah, wo bist du, verdammt?«
Er klingt genauso wütend, wie ich befürchtet habe. Eine ewige Sekunde lang sitze ich mucksmäuschenstill, ohne zu atmen. Schließlich verlässt er das Zimmer und geht wieder die Treppe hinunter. Ich bleibe noch ganz lange im Schrank sitzen und obwohl ich pinkeln muss und mir der ganze Bauch wehtut, denke ich, das war es wert. Ein geringer Preis, um die Fürsorge und den Schutz meines Vaters zu genießen. Nachts wache ich auf und versuche zu spüren, ob mein Herz noch schlägt. Ich wache oft nachts auf und glaube, sterben zu müssen, weil mein Herz unregelmäßig schlägt. Als ich klein bin, ist mein Vater der Einzige, der mitten in der Nacht wach ist. Oft sitzt er mit einem Drink auf dem Ledersofa und hört Musik. »Papa ist ein Nachtmensch«, sagen meine Schwester und ich dann. Ich gehe immer hinunter zu ihm, wenn ich aufwache, und sitze eine Weile auf seinem Schoß. Er horcht auf meinen Herzschlag und sagt, es sei nichts Gefährliches. Das beruhigt mich. Und dann kann ich wieder nach oben gehen und weiterschlafen. An einem Abend höre ich, als ich auf dem Weg nach unten bin, dass er weint. Ich sehe ihn am Küchentisch sitzen, über eine Schüssel Popcorn gebeugt. Seine Tränen fallen ins Popcorn. Ich bekomme solche Angst, dass ich mein Herz vergesse. Bald da. Das Flugangstmädchen ist wieder aufgewacht und bestellt bei der netten Stewardess-Mama 2 doppelte Whisky. »Findest du mich sehr schrecklich?«, fragt sie mit Scham im Blick. »Überhaupt nicht. Ich finde es prima, dass du was trinkst. Das würde ich auch tun, wenn ich Flugangst hätte. Übrigens, ich glaube, ich trinke auch was, obwohl ich keine Flugangst habe. Oder weil ich keine Flugangst habe«, sage ich fröhlich. Der Freund schaut säuerlich zu uns herüber, als wir anstoßen. Er liest mit strengem Blick die Wirtschaftszeitung. Ökonomie, die Religion unserer Tage. Ich bekomme Lust, ihn zu ärgern. Ich proste dem Flugangstmädchen wieder ein wenig zu laut zu. Sie tut mir irgendwie gut. Oder irgendwie leid? Doch, er sieht wirklich aus wie ein Pastor, der die Bibel studiert, mit seinem schwarzen Sakko über dem weißen Hemd. Die Stewardess-Mama lächelt uns verständnisvoll zu. Ich bin überzeugt, sie findet es gut, dass wir trinken. Der Whisky wärmt den Bauch und macht mich froh. Ich höre Nina Simone, immer Nina Simone, meine Retterin in der Not. Sie und die Badewanne. Und Isadora. Meine Isadora mit Angst vorm Fliegen sitzt immer noch im Flugzeug auf dem Weg nach Wien. Sie schaut sich um und stellt fest, dass sie einige Analytiker kennt. Sie hat im Lauf der Jahre bei so manchem von ihnen viele Stunden zugebracht. Isadora und Bennett sind schon so lange in Analyse, dass sie fast keine Entscheidung treffen, ohne sich vom Analytiker auf einer Wolke über ihnen einen eingebildeten Ratschlag zu holen. Es war nun soweit, wir waren in jene kritische Phase eingetreten, 5 Jahre Ehe, die Bettlaken, die man als Hochzeitsgeschenk bekommen hat, sind inzwischen fast zerschlissen, in der man sich entweder dazu entschließen muss, neue Laken zu kaufen, vielleicht ein Kind zu haben und für immer mit der Verrücktheit des anderen zusammenzuleben, oder die Ehe ihren natürlichen Tod sterben zu lassen, die Laken wegwerfen und wieder von vorne damit zu beginnen, Bäumchen, wechsle dich zu spielen. Ihre Ehe ist ein wenig eingeschlafen und die Folge ist, dass die Welt plötzlich voller interessanter und zugänglicher Männer zu sein scheint. Eine ständige, brennende Sehnsucht nach Sex, nach Champagner und feuchten Küssen. Ich lese es und muss mich damit abfinden, dass meine Tagträume von anderen Dingen handeln. Vom Alleinsein, von Zeit und Stille. Champagner und feuchte Träume, wunderbarer Sex mit unbekannten Männern, das ist wie Dallas. Wie damals, als ich mir einen Stringtanga gekauft habe, um es auszuprobieren. Johann und ich, wir mussten so lachen, dass uns die Tränen kamen, als wir meinen Hintern im Spiegel sahen und den kleinen weißen Strick, der zwischen den Pobacken einschnitt. Es sah unglaublich blöd aus. Wie eine Sue Ellen-Frau oder Lil Babs. Tatsache ist, dass ich im Umkleideraum des Sportstudios immer kichern muss. Fast alle tragen Strings. Es ist gleichgültig, wie trainiert und wohlgeformt die Pos sind. Ich stelle mir immer die Kackeflecken vor, wo sie am meisten einschneiden. Stringtangas sind ganz einfach hässlich. Und ich bin zurzeit überhaupt keine vögelnde Stringtanga-Frau. Im Gegenteil, eine alleinreisende Baumwollslip-Bitterfotze, die bald eine ganze Woche lang ausschlafen darf. Nirvana.
Am Flughafen in Teneriffa wartet ein Bus, der uns zum Hotel bringen soll. Eine Reiseleiterin informiert uns über all die Ausflüge, die angeboten werden und an denen wir teilnehmen können. Am nächsten Tag findet zum Beispiel ein Stadtspaziergang statt. Mich überkommt eine Art Glücksgefühl. Hier sitze ich, allein und ziemlich gut gelaunt. Ich schaue die anderen im Bus an. Hauptsächlich ältere Paare jenseits der Lebensmitte. Eine Familie mit Kindern und dann ich. Ich falle auf und tue so, als würde ich die fragenden Blicke der anderen nicht bemerken. Versuche mich daran zu erinnern, dass es nur ein Gastspiel ist. Das Flugangstmädchen und ihr Freund sitzen ein paar Bänke vor mir. Sie schauen schweigend zum Fenster hinaus und ihr Mangel an Gesprächsthemen lässt mich erkennen, wie wunderbar es ist, allein zu sein. Dass ich nicht neben jemandem, Johann, sitzen und mich anstrengen muss, Konversation zu machen. Oder von seinem Schweigen gestresst werde. Warum haben wir kein Gesprächsthema? Sind wir vielleicht unglücklich und wissen es nur noch nicht? Im Hotel bin ich wieder überglücklich. Von meinem Balkon aus sieht man das Meer und die Berge. Hier gibt es Platz und Zeit für ununterbrochene Gedanken. Und im Badezimmer ist eine Badewanne. Ich werde diese Woche jeden Abend lange, heiße Bäder nehmen. Ich gehe ins Restaurant und bestelle Paella und Mineralwasser. Am Tisch vor mir sitzt ein älteres deutsches Paar. Sie trägt ein hellrosa Kostüm, hat blondierte Haare und den Mund einer Alkoholikerin. Außerdem hochhackige Schuhe, in denen sie noch mehr schwankt. Er hat eine Brille und graue Haare, sieht unzufrieden und ein bisschen intellektuell aus. Sind sie zum Saufen hier oder wollen sie ihren Alkoholmissbrauch heilen? Sie lallt und als der Kellner kommt, um die Bestellung entgegenzunehmen, nimmt ihr der missmutige Mann die Karte aus der Hand und bestellt. Es ist eine aggressive Geste, aber sie tut so, als wäre nichts und lächelt ihn an und schlägt die Beine übereinander. Er lächelt nicht zurück und nach einer Weile lächelt auch sie nicht mehr und sieht plötzlich unendlich traurig aus. Ich kann es nicht lassen, sie anzustarren und habe so viele Fragen. Wie lange fühlt sie sich schon nicht geliebt? Hat sie vielleicht deshalb angefangen zu trinken? Einmal, als zufällig ein paar meiner Freunde gleichzeitig in ihren Beziehungen unglücklich waren, habe ich die Männer gefragt, ob sie sich geliebt fühlten oder nicht. Alle außer zweien antworteten, dass sie sich sehr geliebt fühlten. Unter meinen weiblichen Bekannten waren die Antworten nicht so eindeutig. Es gab immer einen Zweifel, auch wenn sie sich meistens geliebt fühlten. Aber der kleine Unterschied zwischen immer und meistens ist bedeutungsvoll. Warum erscheinen die Männer so viel sicherer in ihrem Gefühl, geliebt zu werden, als die Frauen? Das gilt auch für mich. Wie heftig die Krisen zwischen Johann und mir auch waren, er war immer der Gefestigtere, überzeugt sowohl von meiner Liebe zu ihm als auch von seiner zu mir. Das hat mich zeitweise unglaublich provoziert. »Kapierst du denn nicht, dass ich auf dem besten Weg bin, dich zu verlassen?« habe ich im letzten Herbst einmal geschrien, als es besonders schlimm war. Ich hatte tatsächlich erwogen, ihn zu verlassen, träumte davon, allein zu leben und das Sorgerecht für Sigge mit ihm zu teilen. Und doch schien es nicht richtig, bei ihm anzukommen. »Ich weiß, dass wir uns gut tun«, wiederholte er nur immer wieder. Und so sehr es mich auch provozierte, so sehr beruhigte es mich. Das muss ich zugeben. Will man, ich, wohlwollend sein, kann man den Grund für diese Unerschütterlichkeit in Johanns intakter Familie und geborgener Kindheit sehen. Eine Grundsicherheit, die er von zu Hause mitbekommen hat, eine Gewissheit, dass er gut ist, so wie er ist, dass er geliebt wird als der, der er ist. Will man, ich, etwas mehr in Richtung Verschwörung denken, kann man darin den Ausdruck einer patriarchalen Erziehung sehen. Eine aufgeblasene Selbstsicherheit, die viele Männer einfach so mitbekommen haben. Mir wird klar, dass ich genau solche Sachen herausfinden muss. Was ist verdammte Struktur und was ist private Angst? Wie viel Grund habe ich eigentlich, bitterfotzig zu sein? Ziemlich viel, wenn ich mir selbst glaube. Das sagt mir meine Erfahrung. Ich habe sogar eine Liste mit Fakten, die meine Verschwörungstheorie stützen. Ich lese sie manchmal durch, um sie nicht zu vergessen. Eine Art bitterfotzige Statistik, die sich auf kleine Notizen und Artikel gründet, die ich im Lauf der Jahre gelesen und über die ich mich aufgeregt habe. Erstens. Eine Sozialstudie weist nach, dass Ehen viel leichter kaputt gehen, wenn der weibliche Partner erkrankt. Frauen mit Gebärmutterkrebs werden doppelt so oft geschieden wie gesunde Frauen. Bei Männern mit Prostatakrebs ist es genau umgekehrt. Bei ihnen ist das Risiko einer Scheidung geringer als bei gesunden Männern. Zweitens. Mehr Frauen als Männer spenden Organe, aber mehr Männer als Frauen sind Organempfänger. Diese Feststellung ist so niederschmetternd, dass nun untersucht wird, ob es sich dabei um die gleiche Art der Geschlechterdiskriminierung handelt, wie bei der Tatsache, dass Männer oft teurere Medikamente bekommen als Frauen. Drittens. Eine soziologische Untersuchung hat gezeigt, dass verheiratete Frauen öfter psychisch krank sind als unverheiratete. Bei den Männern jedoch ist es umgekehrt. Unverheiratete Männer haben öfter psychische Probleme, während es den Verheirateten ausgezeichnet ging. Die Ehe hilft den Männern und schadet den Frauen. Viertens. Alle sonstigen Ungerechtigkeiten. Misshandlungen, Vergewaltigung, Prostitution, Lohndiskriminierungen. So weit verbreitet, dass man von einer globalen Apartheid sprechen könnte. Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen und genau das macht es so schwer, nicht bitterfotzig zu werden, auch wenn ich es lieber nicht wäre. Und ich denke viel darüber nach. Wie kann ich es schaffen, nicht bitterfotzig zu werden, wenn das weltweite Patriarchat bis in die kleinsten Bestandteile hinein beherrschend ist? Der missmutige Mann und seine rosa Alkoholikerin haben ihr Essen bekommen. Er schneidet große Bissen von einem Fleischstück ab, während sie in einem Krabbensalat stochert, dafür aber umso mehr Weißwein trinkt. Vermutlich starre ich sie an, denn plötzlich hebt sie ihr Glas und prostet mir zu. Ich lächle und proste zurück. Der Mann grunzt etwas Unverständliches auf Deutsch und isst weiter. Ich kann einfach nicht aufhören, dieses eheliche Unglück anzustarren. Ich präge es mir ein, damit es für immer haften bleibt. Bestimmte Bilder, bestimmte Ereignisse, ein bestimmtes Wissen will ich nie mehr vergessen. Und es gibt andererseits Wissen, das nie verschwindet, so sehr ich es auch möchte. Wie diese Studie, dass verheiratete Frauen mehr psychische Probleme haben als unverheiratete Frauen. Wir wissen es und doch will bei Millionen von sehnsuchtsvollen Frauen die Hoffnung nicht sterben. Ein kleiner Traum, dass gerade ihre Liebe stärker ist als die verdammte Statistik und die verdammte Kultur. Aber der Verdacht ist da und lässt uns nicht in Ruhe. Ein nagendes Gefühl, das mir langsam aber sicher Lebenskraft, Zeit und Energie raubt. Oder wie die Vorsitzende der schwedischen Feministinnenpartei Gudrun Schyman, die in ihrer von den Medien als Taliban-Rede bezeichneten Rede sagte, Frauen geben und Männer nehmen. Ich habe genau verstanden, was sie meinte und wurde traurig, weil jemand genau das formulierte, was ich ahnte. Es gibt Strukturen, eine Art Ideologie oder Religion, die wir Patriarchat nennen können, die uns sogar in unseren privaten Liebesbeziehungen beeinflusst. Die bewirkt, dass wir Unterschiedliches voneinander und von der Liebe erwarten, die die Macht der Männer und die Machtlosigkeit der Frauen legitimiert. Sie lässt uns an uralte, vermoderte Geschlechterrollen glauben und nach ihnen leben, obwohl sie uns alle zutiefst unglücklich machen. Aber es tut weh, sich der Lieblosigkeit unserer Beziehung zu stellen und im Fernsehen treten hochrote Journalisten auf und sagen, was für eine Schande es sei, die Situation der Frauen in Afghanistan mit der verwöhnter schwedischer Frauen zu vergleichen. Und dann spielt es irgendwie keine Rolle mehr, wie sehr Gudrun Schyman zu erklären versuchte, dass sie die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan nicht kleinreden wollte, dass sie nur meinte, es gebe patriarchale Unterdrückung sowohl in Afghanistan als auch in Schweden, sie drücke sich jedoch unterschiedlich aus. Frauen in Schweden tragen zum Beispiel keine Burka und so weiter. Aber der Grund, der Kern der Unterdrückung, habe seinen Ursprung in der Geschlechtermacht, sagte Gudrun Schyman. Aber da hörte schon lange niemand mehr zu. Man hörte nur noch, wie hochrote Journalisten und Zuhörer schrien, wie gekränkt sie seien, als Taliban bezeichnet zu werden. Ich versuche, das Ganze mit Humor zu sehen. Bis zu einem gewissen Grad sind hochrote Männer im Fernsehen lustig. Aber ihre Argumentation ist dennoch schwer zu ertragen. Es ist eine unglaublich geschickte Machtstrategie, den eigenen Anteil an einer Unterdrückung nicht wahrhaben zu wollen. Eine Unterdrückung unsichtbar zu machen, indem man sie kleinredet. Fast noch deutlicher ist das in der Klassenfrage. Ich denke an die vielen Interviews mit Menschen aus der Oberschicht, die auf die Frage, in welcher Klasse sie aufgewachsen seien, ärgerlich geantwortet haben, sie verstünden die Frage nicht, und dann fortfuhren, dass die Frage nach der Klasse überholt sei, dass es nur individuelle Unterschiede gebe. Manchmal haben Menschen, die ich interviewt habe, sich schlankweg geweigert, die Frage zu verstehen. Wie die junge Stilexpertin und Zeitungsredakteurin, über die ich etwas fürs Radio gemacht habe. »Aber in was für einer Gegend bist du aufgewachsen?«, fragte ich. »In Grüte«, antwortete die Stilexpertin. »Eine der absolut reichsten Gegenden in Göteborg.« »Und wie würdest du diese Gegend beschreiben?«, fragte ich vorsichtig weiter. »Keine Ahnung, da musst du schon das Bauamt in Göteborg anrufen«, antwortete die Stilexpertin ärgerlich. »Gibt es da viele Hochhäuser, Mietwohnungen oder eher Einfamilienhäuser?«, fuhr ich fort. »Gemischt, denke ich«, sagte sie und schaute mich aus aufgerissenen blauen Augen an. Sie schüttelte ihre langen, gepflegten, blonden Haare und obwohl sie aussah wie eine Barbiepuppe, wusste ich, dass sie nicht dumm war. Im Gegenteil. Und genau das störte mich, dass diese kompetente Barbie sich dumm stellte. Deshalb fragte ich sie weiter über ihre Klassenzugehörigkeit aus. Bis sie genug hatte und ärgerlich sagte, wenn sie denn zu einer Klasse gehörte, dann zur Arbeiterklasse. Denn ihre Eltern, Mutter Ärztin, Vater Schiffsmakler, hätten immer mehr als 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Als ich sagte, dass Arzt und Schiffsmakler nicht gerade Berufe sind, die man der Arbeiterklasse zurechnet, antwortete sie, jeder habe das Recht, den Klassenbegriff so zu definieren, wie er wolle. Und das sei doch irgendwie toll. Und so gemein. Die Welt scheint sich in zwei Sorten Menschen aufzuteilen. Diejenigen, die finden, dass es in der Welt gerecht zugeht, und diejenigen, die finden, dass es ungerecht zugeht. Und ganz zufällig scheinen meistens Menschen, die in privilegierten Verhältnissen groß geworden sind, zu leugnen, dass es Klassenunterschiede gibt. Und ganz zufällig sind es meistens Männer, die finden, dass es keine Ungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen gibt. Im Grunde glaube ich, dass genau dieses Leugnen mich mehr als alles andere bitterfotzig macht. Ich glaube, es hat etwas mit der Gleichgültigkeit zu tun. Dieses Gefühl von Ohnmacht und Unsichtbarkeit, als ob man laut geschrien und niemand reagiert hätte, obwohl man weiß, dass alle einen gehört haben müssen. Und es ärgert mich, dass es so effektiv ist. Vielleicht die schlauste Art, die Unterdrückung beizubehalten. Jeglicher Dialog verstummt. Man muss das Band zurückspulen und von vorne anfangen. Natürlich hat sich der Klassenbegriff in den letzten 100 Jahren verändert. Und natürlich kann ein Fliesenleger ohne Ausbildung mehr verdienen als eine ausgebildete Bibliothekarin. Arbeiterklasse bedeutet heute etwas anderes als 1920. Und dennoch leben wir in einer Gesellschaft, in der eine angelernte Pflegekraft in anderen ökonomischen und sozialen Verhältnissen lebt als eine blonde Stilexpertin mit einer Ärztin als Mutter und einem Reeder als Vater. Was die Leugnung von Ungerechtigkeiten in Liebesbeziehungen angeht, so gibt es einen nie versiegenden Strom von triftigen Gründen, die erniedrigende, ungleiche Einteilung zu entschuldigen. Ein Teil der Leugnung und Unsichtbarmachung ist zudem die Schwierigkeit zu definieren, was Liebe eigentlich ist. Ich denke viel über den Satz nach, dass die Liebe ist, was die Liebe macht. Wenn wir die Liebe mehr als Handlung und weniger als Gefühl betrachten würden, dann würden automatisch Verantwortung und Verpflichtung daraus folgen. Wenn wir aufhören würden, die Liebe nur als ein Gefühl zu sehen, dann würde es uns leichter fallen, gegen das Argument zu streiten, dass Liebe sich bei verschiedenen Individuen verschieden ausdrücken kann. Wenn wir eine gemeinsame Definition von Liebe hätten, würden wir nicht so leicht auf die romantischen Bilder aus Hollywood hereinfallen, die nur die Mängel einer Beziehung verdecken. All die Geschichten, wie langweilig die Liebe ohne Romantik ist, ohne Rosen und Champagner. Geschichten, die ich zu Tausenden gelesen und gesehen habe und die mich glauben lassen, meine Sehnsucht richte sich auf prunkende Schnittblumen. Ich kann gut ohne Rosen und Champagner leben, aber die Ungleichheit ertrage ich nicht. Sie darf in der Beziehung zweier Menschen, die behaupten, sich zu lieben, keine Existenzberechtigung haben. Könnte es sein, dass so viele die Meinung vertreten, die Liebe bedeute für verschiedene Menschen Verschiedenes, weil wir, wenn wir Liebe genau definieren würden, auch unsere Sehnsucht erkennen müssten? Was ich am meisten daran hasse, bitterfotzig zu sein, ist das Gefühl von Geiz, das langsam von mir Besitz ergreift. Ein Teufelskreis aus Geiz, aus dem man sich nur schwer befreien kann. Wenn Kleinigkeiten groß werden. Ich möchte kein geiziger, kleinlicher Mensch sein. Aber Großzügigkeit ist ein Luxus, den man sich nur leisten kann, wenn es einem gut geht und man gerecht und liebevoll behandelt wird. Je mehr ich darüber nachdenke, desto deutlicher wird es. Die Liebe, das Allergrößte, ist vom Patriarchat, vom Kapitalismus, von Hollywood gekidnappt und in etwas viel Geringeres und Falscheres verwandelt worden. Genauso ist auch die Ehe gekidnappt worden. Anstatt eine reine Manifestation der Liebe zu sein, ist sie etwas geworden, was man eher mit Königsfamilien, Karl Bild und anderen bürgerlichen Herrschaften verbindet und mit Konventionen, die die Benimm- und Etikettexpertin Magdalena Ribbing in ihrer hochherrschaftlichen Wohnung in Östermalm jubeln lässt. Die ganze institutionalisierte Unterdrückung, die so sehr zur Norm geworden ist, dass wir sie nicht einmal mehr sehen, verdeckt die reine Liebe, das Allergrößte. Kein Wunder, dass ich mich schon nach ein paar Wochen über meine eigene Hochzeit lustig machen musste. Kein Wunder, dass ich und meine gleichberechtigten Ideale nicht verheiratet sein wollten. Ich wollte doch nur ein Fest der Liebe feiern. Und auch kein Wunder, dass ich hier auf Teneriffa sitze und meine bitterfotzigen Gedanken nicht zügeln kann. Meine nachtschwarzen Beobachtungen. Ich kann ganz einfach nicht mehr die Augen verschließen und das macht mich wohl zur Bitterfotze, oder? Ich weiß zu viel. Ich weiß, dass Frauen sehr oft aufblühen, wenn der erste Schmerz nach einer Scheidung sich gelegt hat, während Männer plötzlich feststellen, wie allein sie sind. Was für eine schlechte Beziehung sie zu ihren Kindern haben, wie wenig Freunde sie haben, weil sich nämlich die Frau um die Kinder und die Freunde und die Verwandten kümmerte, während sie arbeiteten und Karriere machten. Auch die Männer zahlen einen Preis für ihre Überordnung. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau mit müden Beinen und Migräne. Und hinter jeder erfolgreichen Frau liegt eine Scheidung.
So, das war's. In zwei Wochen geht es weiter. Übrigens ist unser Lauscher-Lounge-Hörspiel-Podcast zurück. Dort läuft jetzt die Jugendhörspielreihe »Die Alster-Detektive«, eine Auftragsproduktion, die wir für die Hamburgische Bürgerschaft gemacht haben. Und im Anschluss gibt es auch noch ein paar neue Live-Hörspiel-Premieren von unseren Veranstaltungen des letzten Jahres. Und auch unsere Podcasts Hörgestalten und Texte von gestern sind aus ihrer Sommerpause zurück. Es lohnt sich also wieder, unseren Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts zu abonnieren. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wort drauf.